Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vibes NBA Magazine Podcast. Heute auch mal mit Euroleague. Mein Name ist Sepp und wir haben heute als Gast dabei den Tim. Hi Tim, was geht ab?
Was geht, Sepp? Schön mal wieder am Start zu sein.
Ja, schön, dass du am Start bist. Marius und Jonas können heute leider wieder nicht eingreifen. Die sind extrem busy mit ihren neuen Jobs. Aber darüber sollen sie uns mehr erzählen, wenn sie selber auch wieder dabei sind. Umso besser, dass wir beide es heute geschafft haben. Tim, erzähl mal ein bisschen, was geht bei dir? Du bist ja unser höherklassigster Baller hier. Stehst mit Ibbenbüren in der ersten Regionalliga im Moment ganz gut da. Wie läuft das so bei euch?
Ja, insgesamt, wie du sagst, ganz gut. Wir haben jetzt 9 Spiele gespielt, haben davon 7 gewonnen. Haben auch die beiden Spiele, die wir verloren haben, gegen die Plätze 1 und 2 verloren, also sind jetzt noch nicht in dem Sinne ausgerutscht. Eins davon mit einem ärgerlichen Game-Winner in der Overtime verloren. Von daher können wir uns zumindest tabellarisch nicht beschweren und ich glaube, wir sind alle froh, überhaupt wieder auf dem Feld zu stehen. Im Moment noch mit Fans, mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber ja, es läuft ganz gut, wie du sagst.
Cool, ja. Wie bist du mit deiner persönlichen Rolle so zufrieden?
Oh, gut, also ich bin gut zufrieden. Also ich glaube, jeder, der Basketball spielt, wird es wissen, dass wenn man spielt, will man am allerliebsten die vollen 40 Minuten irgendwie auf dem Feld stehen und möglicherweise nie irgendwie auf der Bank sitzen, aber ab einem gewissen Niveau ist das irgendwie nicht mehr drin und wir haben insgesamt, bei uns ist es zumindest so, dass wir einen sehr starken und sehr ausgeglichenen Kader haben auf allen Positionen. Deshalb bin ich mit meiner Rolle sehr zufrieden und ich denke, unser Rekord zeigt auch, dass wir, dass es wenig Grund irgendwie für Sorge gibt oder für persönliche Empfindlichkeiten. Deshalb, ja, ich bin zufrieden, so wie wir in die Saison gestartet sind.
Ja, cool. Ich muss mir auf jeden Fall auch mal ein Spiel von euch reinziehen. Mein Cousin, der pfeift relativ viel in der ersten Regio. Und wenn ihr mal hier in der Nähe in Wuppertal seid, gibt es ja einige Hagener Vereine oder auch, ja, wen gibt es denn noch? Düsseldorf ist mittlerweile Pro B, ne? Aber auf jeden Fall sind der ersten Regio hier in Wuppertal etliche Teams.
Ja, dran. Essen haben wir ja jetzt auch wieder dabei.
Stimmt, ja, die sollten ja eigentlich in unserer Liga zocken noch dieses Jahr und haben sich dann durch eine Wildcard hochgeschmuggelt. Da ist auch ein ehemaliger Mitspieler von mir, Michael Agler-Pong, am Start, den wir vielleicht auch irgendwann nochmal im Podcast zu hören bekommen. Aber es ist immer eine spannende Liga, finde ich, die erste Regio, kann immer viel passieren. Und ja, du hast ja auch einen super interessanten Mitspieler, der eine spezielle Beziehung hat zu einem euch eigentlich versprochenen Podcast-Gast für heute. So sind es leider nur wir zwei geworden. Tim, willst du kurz ausführen, warum das so ist?
Ja, kann ich gern machen. Wir haben, beziehungsweise ich habe einen spanischen Mitspieler bei mir in der Mannschaft, der für uns praktischerweise der beste Freund von Barcelonas Pierre Oriola ist. Und über diesen Kontakt habe ich in den letzten Wochen versucht, ja, irgendwie den Kontakt zu Pierre hinzukriegen und halt zu fragen, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre, dass er zu uns mal in den Podcast kommt und wir über seine Karriere und die Euroleague irgendwie aus erster Hand sprechen können. Er möchte das auch sehr gerne machen. Zumindest wurde es so an uns oder an mich weitergeleitet und da glaube ich jetzt auch meinem Mitspieler mal, der mir das so ein bisschen als Kontaktmann geschildert hat. Wir hatten eigentlich 2 Aufnahmetermine vereinbart. Das war letzte Woche einmal und eigentlich sollte es heute das zweite Mal soweit sein. Haben das auch im Voraus lange abgesprochen. Also haben aber zweimal relativ kurzfristig eine Absage bekommen. Einmal ja, aus Physiogründen, was man, glaube ich, bei der Belastung in der Euroleague und der ACB irgendwie nachvollziehen kann. Und jetzt zuletzt hat der Head of Media des FC Barcelona wohl den Riegel vorgeschoben, dass es im Moment irgendwie nicht klar ginge, wenn Pierre da zu uns in den Podcast kommt. Aber ja, da wurde uns auch schon angekündigt, dass wir da vielleicht noch das Gespräch irgendwie suchen können und vielleicht in irgendeiner Form es noch möglich machen können. Ich denke, das kann man nicht abschreiben, dass das irgendwann klappen wird. Vielleicht jetzt kurzfristig nicht, aber ich denke, mittel- oder langfristig werden wir Pierre definitiv hier im Podcast zu hören bekommen. Und ich muss aus meiner Perspektive sagen, da habe ich schon extrem Bock drauf. Ja, weil Pierre schon ein ziemlich dekorierter Spieler im internationalen Basketball ist.
Ja, du sagst es, Kapitän des FC Barcelonas, amtierender Basketball-Weltmeister, das wäre dann doch zu unseren bisherigen Gästen oder auch zu uns beiden heute doch nochmal ein deutliches Upgrade der Prominenz. Wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran. Wir haben immerhin schon mal einen Kontakt in Richtung Head of Media des FC Barcelonas, also The Vibes Mag geht durch die Decke. Natürlich bitter, dass zweimal so kurzfristig vorher gecancelt wurde. Wir hatten uns beide mega gefreut. Wir hatten auch echt ein paar spannende Themen vorbereitet, aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es tatsächlich mal was wird. Zum Thema Euroleague kommen wir später nochmal. Wir wollen erstmal auf die NBA blicken. Es gibt ja eine Menge an Themen, die super spannend sind. Ich könnte im Moment schon wieder jeden Tag mir jedes Spiel angucken, wenn die Zeit es zulassen würde. Wir haben uns für ein paar Themen entschieden. Heute, wenn wir auf die Tabelle gucken, sticht ein Team heraus, was ein paar vielleicht als Underdog, als Dark Horse auf dem Schirm hatten, aber auch eigentlich erst nach der Rückkehr von Klay Thompson, das sind die Warriors. Die Warriors sehen wie ein Contender aus. Sie sind wahnsinnig tief. Steph Curry spielt nach verhaltenen Starten überragenden Ball. Und sie haben diese Woche, und auch darauf wollen wir eingehen, die Nets aus der Halle geschossen. Auswärts, also in der Halle der Nets, also komplett dominiert. Und wie soll das erst aussehen, wenn James Wiseman und Klay Thompson zurück sind? Tim, was hältst du von den Warriors aktuell? Dein Steckenpferd ja vor allem die Spielmacher, die kleinen Positionen, die Spielelemente im Spiel der Warriors erinnern für mich auch viel an europäischen Basketball.
Ja, also ich glaube, die Warriors sind legit. Draymond hatte die Tage ein ziemlich geiles Zitat. Es ging irgendwie sinngemäß nach dem Motto Don't let us fucking win a championship, bezogen auf die Berichterstattung vor der Saison irgendwie, in dem ja auch immer wieder irgendwie angeklungen ist, dass die Warriors kein Playoff-Team seien im Westen und dass mit den Warriors in diesem Jahr irgendwie nicht richtig zu rechnen ist. Ich denke, das widerlegen sie im Moment eindrucksvoll. Und gerade was du sagst, was ihren Spielziel angeht, kriege ich da in dieser Saison aktuell immer wieder Flashbacks zurück in die Jahre 2014, 2013, auch 2016. Also das ist wie eine geölte Maschinerie, ne? Du hast, jeder weiß, was er zu tun hat. Du hast mit Steph irgendwie den wohl, wenn der Award heute vergeben werden würde, dann würde wahrscheinlich gar kein Weg an Steph Curry vorbeigehen irgendwie. Draymond spielt wie das, wie er früher irgendwie mal gespielt hat. Andrew Wiggins spielt bislang eine richtig starke Saison. Ja, und es macht richtig Bock zuzugucken. Unter anderem auch, weil sie irgendwie, ich glaube, aktuell die beste Defense der Liga auch spielen. Und ja, wenn du hinten top bist und vorne auch top, dann bist du im Normalfall sehr schwer zu schlagen. Und das zeigen sie im Moment ziemlich eindrucksvoll.
Ja, bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Und man kann, wie gesagt, ja schon davon ausgehen, dass sie noch besser sein werden. Ich glaube, zumindest im Angriff muss man sich um Klay Thompson keine Sorgen machen. Er gilt auch als überragender Verteidiger, wie viel von der lateralen Geschwindigkeit noch übrig ist nach Kreuzband- und Achillessehnenriss, wird man sehen müssen. James Wiseman, muss man auch klar sagen, in seiner ersten Saison war es noch kein wirklicher Plusspieler, der noch viel zu lernen hat, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es für ihn runter in die G-League gehen könnte, zumindest temporär. Das ist noch eine Position, wo die Warriors ein bisschen Upside haben, aber das war ja eigentlich immer schon so in den Lineups der Warriors. Dieses Lineup auf Megadeth mit KD auf der 5, das hat alles im Grunde und Boden gespielt. Und man hat es zum Beispiel auch gegen die Nets gesehen, fand ich super interessant. Drittbester Scorer bei den Nets bisher in der Saison, LaMarcus Aldridge, hat keine Minute gesehen, weil Kevon Looney nicht mehr auf dem Feld war und Aldridge deswegen nicht spielbar war. Gary Payton, Der zweite ist für mich ein Charakter, den man so ein bisschen herauspicken kann, weil der hat es bisher eigentlich in keinem Stop in der NBA geschafft, sich festzuspielen, obwohl er ein super Verteidiger ist und ein Mega-Athlet. Und bei den Warriors kriegt er jetzt dazu die Chance. Hast du zu ihm eine Meinung? Also wer hat es denn noch gesagt? I could watch Gary Payton play defense all day. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Also es macht einfach super viel Bock, dem zuzugucken, finde ich.
Ja, also ich gebe dir da 100% recht. Also ich bin jetzt gerade mal auf seiner Basketball-Reference-Seite und stelle einfach mal die Frage an dich. Was meinst du denn, wie viele Saisons in der NBA hat er denn irgendwie schon auf dem Buckel?
Ich würde sagen, es ist mindestens schon seine vierte, wahrscheinlich, wenn du so fragst, wird es seine sechste Saison sein.
Ja, Nagel auf den Kopf gehauen. Seine sechste Saison. Und das finde ich geht bei, also meiner persönlichen Wahrnehmung einfach absolut unter. Weil, also der Name Gary Payton der Zweite, finde ich, es war auch letzte Saison schon irgendwie ein Thema im Verlauf der Saison. Da hatte er auch schon irgendwie ein, zwei ziemlich geile Plays, womit er irgendwie aufgefallen ist, aber hat dann die Rotation letztendlich nicht so richtig geknackt. Gerade zum Ende der Saison hin. Auch in Richtung Play-in-Tournament irgendwie. Aber ja, geiler Typ, bringt mega viel Energie, ist ein Mega-Athlet. Hat er ja in dieser Saison auch wieder eindrucksvoll gezeigt, ein paar richtig nice Poster rausgehauen. Ja, immer geil, solche Spieler in der Liga zu haben und zu sehen auch irgendwie, wie so die Söhne von ehemaligen NBA-Legenden, wie jetzt in dem Fall Gary Payton, einfach quasi immer wieder nachkommen. Ob es jetzt hier der Sohn von Shaquille O'Neal, der jetzt irgendwie
Harris heißt, oder Shaquille, wie
ich bin
heißt
mir
er
gerade
denn?
nicht sicher, aber der auch ein großes Thema irgendwie in der NBA sein könnte. LeBron hatte neulich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in seiner IG-Story ein Bild von Bronny, in dem er beim Aufwärmen irgendwie sich selber ein Elli geschmissen hat und mit Kopf auf Ringniveau war, in den Ring reingeguckt. Also da kommen Leute nach und ja, ist geil, das sind einfach geile Storylines, wenn du weißt, irgendwie deren Väter haben vor 20, 30 Jahren oder wann auch immer irgendwie die Liga schon richtig gerockt und die direkten Nachfahren machen einfach genau da weiter. Ist geil. Also ich finde sowas geil, sich anzuschauen.
Ja, du hast es angesprochen, LeBron James' Traum ist es ja, mit seinem Sohn nochmal zusammen in der NBA und im besten Fall sogar im gleichen Team zu spielen. Zaire Wade, der Sohn von D-Wade, ist ja jetzt im G-League-Team The Jazz untergekommen. Finde ich auch spannend. Dann gibt es ja auch immer wieder Söhne, die deutlich besser sind als ihre Väter. Steph Curry ist zum Beispiel ein gutes
Ja.
Beispiel. Klay Thompson ist ein gutes Beispiel. Ja, also die Hardaways haben beide ganz gut aufgeräumt, wo bei Penny natürlich dann noch in eine andere Liga war. Man sieht schon, dass die Gene eine gewisse Rolle spielen, würde ich sagen. Ja, um nochmal kurz auf die Warriors zurückzukommen. Gary Payton ist ja nicht die einzige Story. Andre Iguodala, der bei den Heat eigentlich schon so aussah in den Playoffs, hat in der nächsten Partie wieder 3 Minuten spielt, dann ist es kein Problem. Kuminga als Rookie jetzt in seinen ersten Spielen, finde ich, sieht ziemlich vielversprechend aus. Da wurde ja auch gemutmaßt, ob er erstmal in der G-League startet. Moody kommt auch noch zurück, also es ist gar nicht genug Spielzeit da eigentlich. Aber die Tiefe der Warriors ist, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, die beste der NBA.
Ja, es ist crazy. Und du hast gerade Nemanja Bjelica angesprochen. Ich meine, es war der Season Opener. Hat er da nicht schon irgendwie eine Mega-Statline abgerissen, wo Warriors-Fans schon richtig am Feiern waren? Oder vertue ich mich da? Und ich kann mich noch erinnern, so vor, ist noch nicht so mega lange her, da war der Mann halt Euroleague-MVP. Und hat dann noch ganz andere Sachen gemacht, sicher auch auf irgendwie einem anderen Niveau. Also die Euroleague und NBA kann man jetzt nicht zwingend irgendwie vergleichen, aber wenn man sich anguckt, wer so Euroleague-MVP wird, das sind schon Spieler, die auch ein bisschen spielen können und nicht irgendwelche Holzköpfe sind. Und der wurde vor allem in Sacramento einfach meiner Meinung nach ein bisschen dazu verdonnert, das hat er selber auch in einem Interview gesagt, in der Ecke zu stehen und Dreier zu werfen. Und und Leute haben so ein bisschen sein Skillset auch vergessen. Und jetzt ist er halt in der Mannschaft irgendwie bei Golden State, wo man sagen muss, da wird ihm mehr Verantwortung irgendwie auch in die Hand gedrückt. Der darf den Ball in der Hand haben, der darf auch mal so auf the dribble irgendwie so ein bisschen kreieren, so eine Art Playmaker sein mit hervorragendem Wurf natürlich. Und Leute sind auf einmal überrascht, was der Mann so für Skills hat. Und ich denke mir, ja, Leute, guck mal ein bisschen zurück. Er wurde einfach völlig falsch eingesetzt irgendwie. Und ja, also ich finde es nice, wenn Leute so aus der Euroleague kommen und dann in der NBA zeigen, dass sie halt richtige Baller sind so und einfach nicht zu unterschätzen sind.
Ja, nicht das einzige Beispiel. Ne? Guck dir Bojan Bogdanovic Weg an in der NBA. Der kam und hat genau dieselbe Rolle gehabt wie Bjelica's Spot-Up-Shooter in der Ecke als reigning Euroleague-MVP oder auf jeden Fall als MVP der Euroleague. Rudy Fernandes Rolle damals in der NBA. Am Anfang auch Nicola Batums Rolle, wobei der relativ schnell auch seine Vielseitigkeit zeigen konnte. Navarro, also es gibt echt
noch so ein gewisser Luka Doncic.
Ja, ja, true. Ja.
Der spielt ja aktuell auch wieder nicht ganz so übel.
Nee, dass die Mavs nach verhaltenem Start kommen jetzt auch so langsam in die Spur. Ich weiß nicht, ob du heute Nacht das Spiel gegen die Suns gesehen hast. Das war bis zum Ende ja auch offen. Ich bin gespannt, ob die Mavs eine Rolle spielen werden diese Saison. Ich bin ja ein Mavs-Fan for life, von daher würde ich es mir wünschen. Aber die Suns auch wieder bockstark. 10 Spiele, glaube ich, jetzt in Folge gewonnen. Am Anfang habe ich schon wieder in Foren gelesen. Is Chris Paul finally done? Nah, he ain't. Das
sollte man, glaube ich, so sagen, ne? Oh Mann, ey, zieh aber lieber mal deinen Kopf, das ist die erste Sache, zieh mal deinen Kopf lieber direkt aus irgendwelchen Internetforen raus, weil der Scheiß ist echt übelst toxic. Das ist schon noch schlimmer als irgendwelche Facebook-Kommentarspalten oder so. Ey. Get some help, würde ich sagen, wenn du da irgendwie zu tief in irgendwelche Foren eintauchst.
Du hast recht. Ich muss sagen, ich hole mir teilweise meine News von realgm.com und da sind rechts immer so die populärsten Forenbeiträge eingeblendet. Und teilweise sind da super spannende Links dabei, wo du zum Beispiel dann nochmal ein bisschen Gossip zu NBA-Themen erfährst, auch so per Link direkt TMZ oder teilweise YouTube, wenn irgendwelche Files es gab oder ich weiß nicht, hast du die Tage diesen Lob von, ich glaube es war Tyler Hero auf Udonis Haslem gesehen?
Ja.
Also solche Themen halt, ne? Das war ja dann auch auf Open Court, Shoutout an Len Werler an der Stelle. Aber ja, du hast schon recht, man darf da nicht. Also sobald man ein bisschen runterscrollt in den Kommentaren, ist es echt schlimmer als unter dem YouTube. danke für die Intervention. Ja, das soll es für das Thema erstmal gewesen sein. Wir wollen so das MVP-Rennen noch ganz kurz anschneiden. Wir haben Curry schon genannt, gegen die Nets hat er gegen Kevin Durant gespielt.
Die erwartet was wieder zu seiner Saison im MVP-Race irgendwie. Unglaubliches Scoring. Ich glaube, einen höheren Scoring Average hatte er letztes Mal nur, als er das letzte Mal MVP geworden ist. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also ganz gefährliches Halbwissen irgendwie, aber ja, der Mann ist eine Bank. Also er ist auch irgendwie derjenige, der Brooklyn die Saison bislang echt irgendwie führt. James Harden kommt jetzt auch immer besser in Fahrt, aber gerade zu Beginn der Saison hatte Harden auch noch irgendwie seine Schwierigkeiten. Und Durant ist einfach eine Bank, du weißt, was du bekommst. Er geht aufs Parkett und gibt dir halt 30 so ungefähr, ohne dass es für ihn irgendwie anstrengend ist. Und ja, nice. Gut, also mir fehlen da ein bisschen die Worte, weil der Mann geht zur Arbeit und geht danach wieder nach Hause so. Also für den ist das irgendwie gar nichts. Kommt aber einem auf jeden Fall immer so vor und ja, ist geil. Geil, sich sowas anzugucken.
Ja, rechts nach links in den Pull-up oder auch der Flamingo, den er von Dirk kopiert hat. Ja, das ist butterweich. Und das Bewegungstalent in der Kombination mit der Größe, und dem Händchen weiß ich auch nicht, ob man das so schnell nochmal zu sehen bekommt. Also, wenn er ein bisschen weniger One-Three-Down-Switch-Teams-Moves gebracht hätte, dann vielleicht mit OKC dann doch noch einen Titel geholt hätte, wäre, glaube ich, auch in der Diskussion Top 10 all time. Vom Skillset ist er da sicherlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool, den wieder zu sehen, weil da war ja auch total unklar, wie kommt er zurück.
Eine Sache, die ich da vielleicht noch hinzufügen könnte, einfach die Tatsache oder beziehungsweise seine persönliche Gewissheit über jeden Spieler der Liga quasi drüber werfen zu können. Und also ich kann jedem nur mal empfehlen, der irgendwie mal einen Ball in die Hand bekommt, stellt euch mal mit, weiß nicht, 15 cm Abstand vor euren Kumpel und versucht einfach über eine ausgestreckte Hand irgendwie nach oben drüber zu werfen. Und ihr werdet sehen, dass es einfach verdammt schwer ist, wenn jemand direkt in eurem Gesicht steht, auch nur einen Wurf aus, sag ich mal, 3 Metern zu verwandeln. Und dann kommt einfach hinzu, dass die Leute Elite-Athleten sind irgendwie. Die sind Minimum Leute, die Kevin Durant verteidigen, sind, sage ich mal, 2,5 Meter im Minimum, haben dann nochmal eine wahnsinnige Spannweite und dann fällt es KD immer noch nicht schwer, über einen Giannis drüber zu werfen oder wer auch immer. So, die Leute stehen dann quasi in der Höhe 3 Meter nach oben, genau vor ihm, und er wirft einfach mit Ease über die drüber, weil er weiß ja, Money ist mir völlig egal, wer irgendwie vor mir steht. Und das ist krass. Also ich finde das immer beeindruckend, sich das anzugucken und dann Wiederholung zu sehen. Und wenn es nur irgendein Jumper ist,
Ja, ich
das ist
finde auch,
krass.
er hat die optimale Ladebewegung dafür, wie er den Ball so kurz seitlich hochzieht, so an der Hand vorbei. Der Schuss ist praktisch unblockbar jetzt gegen die Nets. Vielleicht noch als Überraschung kann man die Wizards noch nennen im Osten. Stehen jetzt bei 10 und 4. Hätte man auch so ein bisschen vermuten können, dass sie wieder ganz unten im Osten rumdümpeln, finde ich. Die Lakers haben natürlich im Westbrook-Trade einiges an Talent abgegeben, aber auch so Leute wie Daniel Gafford performen da gut. Und ja, Bradley Beal spielt noch gar nicht so eine überragende Saison, also scoret nicht so viel wie in den letzten Jahren. Trotzdem stehen die Wizards echt gut da. KCP und auch Kuzma haben sich bisher super eingeführt. Adria hat nochmal einen Schritt gemacht vom letzten Jahr. Spannendes Team, oder?
Ja, Kuzmania, Alter. Ich weiß noch, wie Marius und Jonas den Fantasy-Pod gemacht haben und darüber gesprochen. Oder ich glaube, Marius war es, der große Stücke auf Kyle Kuzmas Saison gebaut hat. Und da musste ich noch ein bisschen schmunzeln. Ich dachte, ja, der alte Lakers-Fanboy, so, der ist ja absolut betrübt in seiner Wahrnehmung. Aber ja, Kuz spielt stark und das sieht man auch im Managerspiel irgendwie. Und wer, finde ich, irgendwie die beste Saison der Wizards spielt, den du jetzt noch gar nicht genannt hast, ist Montrezl Harrell, der ja bärenstark spielt, sowohl von der Bank, ein paar Spiele auch gestartet. Und ja, es ist ein Tier unterm Korb und hat jetzt in seiner deutlich größeren Rolle bei Washington als noch zuvor bei den Lakers, finde ich, auch wieder die richtige Nische gefunden irgendwie. Er darf den Ball im Low Post haben, er darf irgendwie Sachen kreieren, er kann scoren, er holt viele Rebounds, so ist ein richtiger Arbeiter und bringt vor allem auch eine Menge Energie irgendwie auf den Platz. Und ja, solche Spieler helfen jedem Team, unabhängig wie du irgendwie in der Saison dastehst. Und ja, also ich mag, was die Wizards machen. Und machen wirklich Spaß, gerade auch zum Beispiel das Comeback von Spencer Dinwiddie, das ja auch wirklich eindrucksvoll ist, irgendwie nach einer schweren Verletzung so wiederzukommen, ist überhaupt nicht einfach. Deshalb freut mich das für ihn, dass er wieder so in die Spur findet.
Ja, Spencer Dinwiddie ist auch ein geiler Typ, finde ich. Er lässt sich sein Gehalt in Kryptos auszahlen.
Ja, die niceste Story von Spencer Dinwiddie, fand ich, war einfach, wie er, ich weiß nicht, in welcher Offseason es war, aber er meinte einfach so, ja, Leute, Ihr bestimmt mein nächstes Team einfach.
Ja?
Ja, der, ich weiß, ich kann die genaue Story jetzt nicht mehr wiedergeben, aber wenn er hat irgendwie eine Zahl genannt, er meinte, ja, wenn ich den und den Betrag in so einem Crowdfund von euch bekomme, also quasi das Gehalt, was er sich eigentlich gewünscht hatte, wenn ich das von euch in einem Crowdfund bekomme, dann dürft ihr per Abstimmung mein nächstes Team aussuchen.
Und er spielt fürs Webminimum, oder?
Ja, und wie das dann genau funktioniert, weiß der Teufel, aber das hat dann wohl irgendwie nicht ganz hingehauen in dieser Summe, die er haben wollte. Und ich weiß auch nicht, ob die Leute dann das Geld, also ich habe ganz wieder mal ganz gefährlich gehalten wissen, aber irgendwie so eine Story gab es, gerne mal nachlesen irgendwie. Und ja, find ich mega nice, irgendwie gerade in dieser ganzen Madness, dass Leute sich aus ihren Verträgen irgendwie rausstreiken und nicht für Team XY spielen wollen und der Mann sagt einfach, ja Leute, komm, wir machen ja eben hier eine lustige Insta-Abstimmung und dann laufe ich nächstes Jahr in Seattle auf oder weiß, keine Ahnung.
Das ist cool, ja, das könnte zum Beispiel Ben Simmons ja auch machen, wenn er seine verbleibenden Fans dazu anheizen würde, ihm eine Shortlist vielleicht mal zu geben, die er Daryl Morey zur Verfügung stellen würde. Das Thema müssen wir leider auch noch ansprechen, Neverending Story. Next Chapter ist, dass die Sixers doch wieder angefangen haben, Ben Simmons zu feinen. Jetzt, wo es auf einen 6-Spieler-Roadtrip geht, Ben Simmons weigert sich weiterhin mit den Ärzten der beziehungsweise mit den Psychiatern der oder Mental Coaches der Sixers zusammenarbeiten, greift er weiterhin auf die Hilfe der Player Association zurück. Und die Sixers haben wieder damit begonnen, ihn finanziell zu sanktionieren. Glaubst du, dass sich da noch was tut bis zur Trade Deadline?
Ja, ich denke schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da gar nichts mehr bewegt, weil ich denke, es ist ja relativ offensichtlich, Ben Simmons will spielen und möglichst finanzielle Strafen umgehen. Das hat man ja allein daran gesehen, dass er halt doch wieder zum Team gestoßen ist, obwohl er zuvor gesagt hat, ja, irgendwie, ich mach's nicht, beziehungsweise die Agentur da auch von Rich Paul irgendwie gesagt hat, ja, wir ziehen Simmons irgendwie raus, er wird nicht zum Team kommen, hat er letztendlich doch gemacht. Zeigt ja letztendlich, dass diese finanzielle Verletzlichkeit doch irgendwie da ist. Ja, und ich finde, mittlerweile ist diese ganze Thematik auf irgendwie ganz dünnen Eis, in dem Sinne, dass halt zu Beginn gesagt, aus dem Camp von Ben Simmons eben gesagt wurde, ja, er fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt, also sinngemäß, gerade nach den Aussagen und der Kritik nach den Playoffs im letzten Jahr. Und jetzt wurde irgendwie diese Mental Health Karte gespielt und ja, ab dem Moment finde ich es einfach schwer, weil das einfach eine ernstzunehmende Sache ist, irgendwie mentale Gesundheit, gerade mit den Stories von Kevin Love und DeMar DeRozan, die sich da ja öffentlich zu geäußert hatten und auch generell in der Medienlandschaft darf man das auf keinen Fall unterschätzen, was diese Geschichte angeht. Andererseits ist natürlich auch schwer, das jetzt irgendwie nachzuvollziehen, nachdem vorher irgendwie andere Sachen geäußert wurden, die Ursprung für sein Zurückbleiben waren und jetzt diese Mental Health Geschichte. Deshalb ja, finde ich gerade als Außenstehender, wo man ja dann auch den konkreten Einblick nicht hat, egal wie viel Woj oder Shams da jetzt irgendwie twittern. Ich denke aber, es wird sich was tun, um auf deine Frage zurückzukommen. Simmons will spielen. Die 76ers wollen ja entweder, dass er spielt oder irgendeinen Gegenwert haben. Es ist ja nicht so, dass irgendwie darauf beharrt wird, auf der eigenen Meinung festzuhalten. Was ich zum Beispiel auch cool fand zu Beginn der Saison, dass ich weiß nicht mehr, ob es Tobias Harris war oder Joel Embiid, der beim Home Opener noch eine Ansprache gehalten hatte, wie das ja so gang und gäbe ist.
Embiid.
Beim Home Opener. Da wurde ja gesagt, ja, liebe Fans, so Ben Simmons is still our brother, respect him und so, und wenn er wieder da ist, so dann ist das einer von uns. So finde ich eine gute Sache und es zeigt auch irgendwie charakterliche Stärke. Und ich denke, da wird sich was tun. Ich hoffe, irgendwann wird diese Story mal zu Ende sein, weil mittlerweile ist es ja echt nur noch eine richtige Schlammschlacht irgendwie. Und ja, so, ich hoffe, Ben Simmons wird irgendwann wieder auf dem Parkett stehen, für welches Team auch immer, und kann diese Geschichte irgendwie hinter sich lassen, weil letztendlich muss man auch festhalten, egal wie viel Kritik er jetzt irgendwie einstecken musste, letztendlich ist er schon ein ziemlicher Baller so. Bevor das alles war, bevor die Playoffs waren, haben alle gesagt, ey, Ben Simmons zuzugucken ist mega nice, unabhängig, dass er keine Würfe nimmt oder nicht werfen kann oder wie auch immer. So solche Leute will man auf dem Feld sehen. Ich meine, der Mann ist All-Star gewesen. Ja, wär schön, ihn bald wieder auf dem Parkett zu sehen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jede Offseason denkt man wieder, er nimmt diesmal den Ball mal in die Hand und wirft ihn Richtung Korb. Vielleicht passiert es ja bei seinem neuen Team tatsächlich.
Nachdem man wieder ein paar skurrile Offseason-Videos gesehen hat. Ben Simmons worked on his game this summer.
Ja, in Pull-Up-Games gegen irgendwelche Slalomstangen, da läuft es auf jeden Fall schon gut mit dem Jimmy. Gucken, ob wir den nochmal zu sehen bekommen. Ja, das soll es gewesen sein von NBA-Themen. Lass uns mal zur Euroleague switchen. Obwohl, ein Thema haben wir natürlich noch vergessen. Du hast es eben schon mal angesprochen, Managerspiel. Jetzt ist er nicht dabei. Unsere Division kommt gerne noch rein. The Vibes. Ihr müsst einfach nur The Vibes unter basketball.de US Manager Spiel in Division suchen, dann findet ihr uns. Und an der Spitze steht tatsächlich Mac Calito, aka Jonas. Wer das gedacht hätte vor der Saison, der wäre wahrscheinlich für verrückt erklärt worden mit seiner
verfluchten Big Man-Mutation, Alter.
Fünf Center, Jonas bringt sie an den Start und rollt damit die komplette Liga auf. Das 30-Point-Game von Frank Kaminsky hat, glaube ich, auch seine Rolle gespielt. Ich bin im Mittelfeld unterwegs. Ja, du nicht. Tim, können wir ein bisschen roasten?
Tim. Ich ziehe mich hier erstmal ein bisschen zurück, ey. Erzähl du mal ruhig ein bisschen weiter über dein Team und Jonas und so, ey. Dann ist schon alles cool.
Ja, bei mir persönlich, ich bin im Mittelfeld. Michael, also meine Porter Juniors verkacken es einfach komplett. Mein teuersten Spieler, Michael Porter Jr., scheint, nach meinem Vernehmen hatte mit Rückenschmerzen gespielt. Ich fand, der hat eine ganz andere Aggressivität gehabt in der letzten Saison als dieses Jahr. In dem letzten Spiel, wo er gespielt hat, verlegt er da den Layup, den er sonst Windmill gedankt hätte. Der wird wahrscheinlich schon früher Schmerzen gehabt haben. Ist super bitter. Ich bin selber Rückenpatient und weiß, wie das auch ja nicht nur das Basketballerische beeinflusst, sondern auch den ganzen Lebensalltag. Ich hoffe, dass er da nochmal von zurückkommt. Er musste ja schon mal fast eine komplette Saison im College aussetzen, dann der NBA die komplette Saison ausgesetzt im Rookie-Jahr und dann jetzt eine Max-Extension gesigned im Sommer. Die Nuggets haben sich da
zu Recht,
die Nuggets haben sich da aber natürlich aufs Fenster gelehnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Guarantees sind in seinen letzten Jahren, weil selbst die Sixers haben sich ja da, was Embiid angeht, absichern lassen. Ja, ist aber natürlich super bitter. Der zieht bei mir extrem rein und Kevin Porter Jr. bei den Rockets trifft keinen scheuen Korb, hat jedes Spiel mindestens 5 Turnover und ich dachte nach seiner letzten Saison 50 Punkte, der bricht durch. Klar habe ich auch ein paar super Überraschungen. Shake Milton hätte ich nicht gedacht, dass der so stark performt. Von daher hoffe ich, dass Ben Simmons nicht für die Sixers zurückkommt. ja, aber sonst, also Mittelfeld ist...
So schnell ändern sich hier die Perspektiven.
Ey. Ja, so ist es. Ja, und der Tim, der steht knapp noch auf dem vorletzten Platz mit dem schlechtesten, deutlich muss ich leider sagen, Punkteschnitt. Was läuft denn bei dir schief? Nur noch der Marius, schöne Grüße da auch nochmal. Marius ist noch hinter dem Tim.
Ja, das können wir direkt erstmal fett schreiben, dass Marius mit seinem fucking Kevin Durant in der Mannschaft letzter ist, ja? Das müssen wir mal eben festhalten. Da ist ja wohl die Kaderzusammenstellung völlig nach hinten losgegangen, um mal ein bisschen von meiner Misere abzulenken. Und ich muss aber sagen, ich bin mit dem Kern meiner Mannschaft so zufrieden. Also ich verstehe nicht, wie ich solche Baller in meiner Mannschaft haben kann und trotzdem so schlecht dastehe. Ich gucke mir jeden Morgen diese Statistiken an und bin jedes Mal so überrascht, weil ich denke mir, hey, wie kann ich denn so schlecht sein? einfach nur, um das mal auf der Zunge zu gehen zu lassen, wer im Moment meine Mannschaft sozusagen anführt. Da haben wir einmal Jalen Brunson, der eine Top-Saison spielt und einer der Top-Spieler der Mavs in dieser Saison ist. Dann haben wir Derrick Rose, der definitiv im Moment im Rennen um Sixth Man of the Year ist, weil er sehr, sehr stark performt. Jaylen Brown hatte sein Monsterspiel schon in dieser Saison, fällt jetzt natürlich im Moment aus, ist ein bisschen schade. Jordan Clarkson, letztes Jahr Sixth Man of the Year, ist auch noch ein bisschen am Underperform, kommt jetzt aber langsam wieder in die Spur. Sadiq Bey, sollte man auch meinen, dass da ein bisschen mehr kommen kann, ist auch einer meiner Garanten im Moment. Nicolas Batum ist ein Statsheet-Stuffer, der gibt normalerweise immer ganz gute Plays. Und ich meine, ich habe jetzt schon einige Namen aufgezählt und man sollte meinen, ja, ist schon gar nicht verkehrt, so bei der Punkteausbeute. Aber so Leute wie Facundo Campazzo, da bin ich schön bei Jonas auf den Hype-Train aufgerungen, nachdem er hier die letzte Saison, eine komplette Saison, den Bandwagon immer größer gemacht hat. Und ich bin draufgesprungen und Mann, der Mann enttäuscht mich von seinen Stats her so sehr. Cam Johnson hatte ich mir auch viel mehr von erwartet. Bringt irgendwie gar nichts. Juan Toscano Anderson ist irgendwie der Einzige bei den Warriors, der in dieser Saison schlecht aussieht. Ja, Boban Marjanovic brauchen wir nicht drüber reden. Da muss ich vielleicht mal bei Coach Kitt irgendwie anrufen, dass der den guten Mann mal ein bisschen mehr in die Rotation packt. Ja, Dwight Howard ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich hader mit mir selbst. Ich brauche endlich diese Trades und sobald die Trade-Season eröffnet ist, versuche ich das Ruder rumzureißen.
Ja, es wird Zeit. Ich drücke dir die Daumen. Ich kann mich auch kaum erwarten, zum einen den verletzten Michael Porter Jr. auf jeden Fall wegzutraden. Dann habe ich auch nicht mehr drei Nuggets und drei Grizzlies. Wer sich das ausgedacht hat, der war auf jeden Fall auch nicht ganz beisammen. Wobei jetzt Desmond Bane und Ja Morant vor allem natürlich performen. Ja Morant wird sicherlich einen Gehaltssprung machen, zu den Top-Spielern gehört. Desmond Bane ist auch okay für seine zweite Saison für 3 Millionen. Jaren Jackson Jr. ist eine komplette Enttäuschung, finde ich. Er macht 18 Punkte, 18 Fantasy-Punkte im Schnitt, aber weiterhin total faulanfällig, unkonstant im Wurf. Ja, liefert nicht. Mo Wagner spielt nicht. Da hätte man mal lieber Franz Wagner geholt für fast das gleiche Geld. Ey, Franz Mania, ja? Hast du seinen Dank gesehen heute Nacht?
Ja.
Alter!
Bam, on his head.
Don't jump with Franz, RJ. Junge, wenn Terrence Ross deinen Dank übelst feiert, dann weißt du, der war nice.
Ja, Mann.
Hätte ich nie gedacht, dass Franz Wagner so eine Rookie-Saison spielt. Ich dachte, nach dem Summer League-Auftritten Preseason, boah, wenn der nicht mal komplett versauert. Ja, dann Landry Shamet liefert nicht so wirklich, aber für 0,87 Millionen auch okay. Ja, und Darius Garland.
Ey Mann, wenn ich mir dein Team anhöre, dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass du so viel besser bist als ich. Das ist doch wirklich eine Schande, Mann. Ich werde irgendwie beschissen oder so.
Ja, das Gute ist, dass wir nicht so ganz weit alle voneinander weg sind, finde ich. Also ich bin ja genau in der Mitte, Platz 5 und nach oben sind 400 Punkte und nach unten sind 500 Punkte. Das heißt, eigentlich noch alles drin. Wir haben jetzt gerade irgendwie, wie viele Spiele haben wir in der NBA? 15? Nicht mal.
Ja, irgendwie so in dem
Bereich. Ja, also immer ja unterschiedliche Anzahl an Spielen, auch irgendwie 12 bis 14, glaube ich. Also es ist nicht wirklich was passiert. Mit den Trades kann man noch viel rumreißen. Und ich bin gespannt, wer am Ende des Spiels oben steht. Weil der hat auf jeden Fall Bragging Rights für den ganzen Sommer. So, jetzt soll es das aber mal wirklich von der NBA gewesen sein. Wir wechseln zur Euroleague. Das ist ganz klar Tims Fachgebiet. Ist ein echter Euroleague-Crack. Wir teilen uns zusammen mit dem Jendrik auch den Euroleague-Recap auf thevibesmag.com. Checkt gerne unsere Artikel da auch mal aus. Wir covern jeden Spieltag. Tim war jetzt dran für gestern und vorgestern. Interessante Spiele dabei gewesen. Bayern schlägt in einem Pflichtsieg zu Hause Fenerbahce in einem gefühlten Auswärtsspiel vor ziemlich lauten Fener-Fans. Alba verliert leider wieder. Wie Was war für dich besonders an dem Spieltag? Wie hast du die Deutschen gesehen? Über die deutschen Einzelspieler sprechen wir auch gleich noch. Und was waren, sag ich mal, bemerkenswerte Momente diesem Euroleague-Spieltag?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie bemerkenswert es sein sollte im Normalfall, aber Zalgiris hat gewonnen.
Ja.
Zalgiris hat endlich gewonnen. Im 10. Spieltag jetzt das erste Mal gewonnen. Ja, da habe ich mich hier mir jetzt schon mehrfach gedacht, so ja, also wir haben vor einiger Zeit jetzt Martin Schiller, den ihren Head Coach, den sie zu Beginn der Saison rausgeworfen haben, sie rausgeworfen, und habe ich, ey, nach 10 Spieltagen einen Sieg zu haben, ich denke, soweit wird der gute Mann auch gekommen sein. Also ich weiß, kann mir nur vorstellen, dass da im Hintergrund irgendwas gewesen sein muss, dass die Offiziellen irgendwie unzufrieden waren mit seiner Arbeit. Also ich kann mir das nicht erklären, warum du sonst deinen Trainer so früh rausschmeißt. Irgendwie, da gab es ja auch in den Medien und auch von anderen Euroleague-Spielern ja ziemlich Furore. Und da hat sich unter anderem auch Mike James gemeldet. Die er hat, glaube ich, irgendwie getwittert von wegen, ja, die Coaches sind immer die, die als erstes irgendwie das Nachsehen haben. Ja, war in dem Fall sicherlich auch so. Ja, was ist sonst noch passiert im letzten Spieltag jetzt? Bayern, hast du gesagt, hat deiner Meinung nach einen Pflichtsieg geholt. Meiner Meinung nach ist das definitiv kein Pflichtsieg, gegen Fenerbahce Istanbul zu gewinnen. Egal, wie sehr sie in die Saison straucheln. Fenerbahce hat meiner Meinung nach eins der stärksten Teams, irgendwie einen der stärksten Roster zusammen. Und die Bayern sind in der Euroleague im Moment wirklich überhaupt nicht irgendwie in Tritt. Hat natürlich auch oder haben immer noch viele Verletzungsprobleme. Das Lazarett lichtet sich im Moment irgendwie ein bisschen, aber ja, es war ein wichtiger Sieg, aber kein Pflichtsieg, würde ich sagen. Bleibt zu hoffen, dass die Bayern jetzt sofort gegen Athen nachlegen und dann ja, sieht der Weg in Richtung Playoffs schon wieder irgendwie ein bisschen zuversichtlicher aus als noch vor 3-4 Wochen. Was ich sonst noch erstaunlich fand, war 19-Punkte-Sieg von Efes gegen Olympiakos. Efes ist wirklich gar nicht gut in die Saison gestartet. Wahrscheinlich auch der schlechteste Saisonstart eines Champions in der Euroleague-Geschichte. Standen zwischenzeitlich bei 0 Siegen bei 4 Spielen. Und sie sind immer noch eines der Top-Favoriten auf die Titelverteidigung. Ja, und dann hatten wir 37 Punkte von Scotty Wilbekin, die Mike James und AS Monaco abgeschossen haben. Also, und wir haben über das Topspiel Barca gegen Moskau jetzt noch gar nicht gesprochen. Also ich finde, da waren schon einige Storylines jetzt dabei, und da gibt es sicherlich, worüber wir jetzt noch reden können.
Ja, was ich auch noch bemerkenswert fand, ist, Kazan haut Mailand aus der Halle. Den amtierenden Tabellenführer mit fast 30 Punkten. Kazan, auch ein Team, was ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Die eigentlich immer so unter Ferner liefen in den letzten Jahren. Und jetzt hauen die auf einmal Armani weg mit fast 30. Das ist crazy. Alba leider wieder mit einer Niederlage. Ich glaube, das wird wieder nichts Richtung Playoffs dieses Jahr, muss man leider befürchten. In St. Petersburg verloren. St. Petersburg steht auch deutlich besser da als letztes Jahr. ZSKA struggelt weiterhin. Ist das der Sweat-Effekt?
Boah, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, Moskau hat in diesem Jahr vielleicht den besten Kader in der Euroleague. Sie haben wieder Nikola Milutinov ist zurück nach langer Verletzung. Sie haben Alexei Schwedt geholt und ansonsten ihren kompletten Kader mehr oder weniger behalten. Also das ist schon allererste Sahne, dass sie jetzt im Moment so straucheln, hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie haben zwischenzeitlich 5 Spiele hintereinander verloren. Was ist in der moskauischen ZSK-Geschichte das letzte Mal vor, weiß ich, vor vielen Jahren irgendwie gab. Schwierig, aber ehrlich gesagt mache ich mir um das Team nicht allzu viele Sorgen, weil sie einen erstklassigen Trainer haben und auch echte Professionals irgendwie in ihrer Mannschaft haben. Ich denke, da muss man sich nicht viele Sorgen machen um irgendeine Playoff-Teilnahme, und darum geht's ja letztendlich. Komm in die Playoffs und dann kannst du gucken, wie weit es für dich geht. Und ja, was du gerade noch angesprochen hast, die Alba-Niederlage, ja. Ich denke, um die Playoffs wird Berlin auch dieses Jahr irgendwie nicht spielen. Was ich aber schon irgendwie beachtlich finde und auch in gewisser Weise bemerkenswert oder zumindest erwähnenswert, ist einfach, dass diese Reisen nach Russland in der Euroleague so unglaublich undankbar sind. Also ich meine, du musst dir erst mal überlegen, du spielst am Dienstag und danach am Donnerstag wieder in Russland, kommst aus Berlin oder jetzt in dem Fall aus Mailand, fliegst nach Russland in eine andere Zeitzone, in völlig unterschiedliches Wetter irgendwie, fliegst dahin, sollst zwei Spiele in 48 Stunden machen, spielst gegen Mannschaften, die einen Heimvorteil haben und einen immensen Heimvorteil, dann noch unglaublich unangenehm irgendwie zu spielen sind, weil sie beide irgendwie bekannt sind, sehr, sehr starke Defense zu spielen. Und ich glaube, da muss man einfach mit rechnen, dass Teams da verlieren, egal ob sie jetzt Underdog sind oder haushoher Favorit. Leute werden da verlieren, weil es einfach unglaublich undankbar ist, als Spieler in ein Flugzeug zu spielen, was weiß ich, wie viele Stunden nach Russland zu fliegen, dann da zu spielen um 17 Uhr teilweise, was Spieler ja wirklich auch nicht irgendwie gewohnt sind, am Dienstag um 17 Uhr zu spielen. Und ja, also es ist einfach undankbar. Ich glaube, du hast da nicht viele gute Chancen, irgendwie gut auszusehen.
Ja, das ist Wahnsinn. Das kann man auch ein bisschen mit der NBA vergleichen. Das Reiseaufkommen, wenn man sich die Karte mal anschaut, ist schon auch riesig. Klar sind die Strecken nicht so weit wie Ost, East Coast, West Coast, aber es kommt schon einigermaßen ran, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und die Spieler, du hast es angesprochen, haben ja auch noch die Doppelbelastung, teilweise in der Liga zu spielen. Wobei da der Trend in den letzten Jahren, finde ich, immer mehr dahin geht, zwei Teams zu haben, eins für die nationale Liga und eins für die Euroleague. Olympiakos ging oder geht ja sogar in der zweiten Liga, glaube ich, nur noch an den Start in der griechischen Liga. Das ist schon ein interessanter Trend. Aber ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, such dir eins von den Themen, die du aufgezählt hast, aus. Also ich finde, über Barca zu sprechen, macht immer Spaß, gerade auch im Bezug auf unseren Interviewgast. Aber es gab ja auch noch ein paar weitere Themen, die du angesprochen hast. Wir werden später noch kurz über die NBA-Spieler in der Euroleague, die vielleicht rausstechen im Moment, sprechen. Und sonst auch noch über die deutschen Spieler. Einen, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist das Mike Zirbes. Spielt bei Roter Stern wieder und hat auch schon Minuten gesehen dieses Jahr. Ich war echt immer ein Fan von ihm in der Nationalmannschaft. Cooler Spieler, der einfach mega aufgeräumt hat unterm Korb vor der letzten EM leider böse umgeknickt im Testspiel. Aber ein richtiger Büffel. Jetzt wahrscheinlich, wo Pleiss eventuell zurück ist, nicht mehr so eine große Option. Die Deutschen haben eh eine kranke Option, finde ich, unterm Korb. Aber ja, da sprechen wir später noch mal kurz drüber. Ja, du hast eben ein paar Punkte aufgezählt. Wo machen wir weiter?
Ja, ich meine, lass uns auf das Topspiel eingehen. Haben wir jetzt so eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Barcelona gewinnt 81 zu 73 gegen ZSKA Moskau. Klar haben wir jetzt gerade irgendwie kurz über Moskau gesprochen, aber wie ich gesagt habe, also man muss sich bei diesem Team einfach keine Gedanken machen, weil ein Team von ZSKA Moskau niemals in ein Topspiel gehen wird und einfach Land unter hat und irgendwie 30 Punkte Blowout bekommt. Das passiert einfach nur viel zu selten mit dieser Mannschaft. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Barcelona finde ich das beachtlich. Wenn man sich das anguckt, guckt man auf den Boxscore, hat Rokas Jokubaitis 11 Punkte gemacht, Kai Kuric macht 13 Punkte, Brandon Davies macht 14, Nikola Hartes macht 10, Mirotic macht 21. So, und gegen dieses Deadline, es sind zahlreiche Leute irgendwie, die irgendwie Double Digits einschenken und du bleibst trotzdem, also ich habe das Spiel gesehen, du bleibst trotzdem bis Minute 36 mitten im Spiel, führst im dritten Viertel noch mit 10 Punkten. Also ich finde es crazy, wie du im Spiel bleibst oder im Spiel bleiben kannst, eine gewisse Mentalität im Verein hast, irgendwie so ein bisschen die Bayern-München-Mentalität aus dem Fußball, dass du einfach Spieler nicht hergibst, egal wie schlecht es im Moment läuft. Und ja, ich find, das war ein Top-Spiel bislang, sogar vielleicht das Spiel der Saison. Und ja, was sind deine Gedanken so zu dem Spiel?
Ja, ich finde, Moskau gucke ich mir mit am liebsten an, auch in der Euroleague, klar auch mit deutscher Brille. Johannes Vogtmann, auch überragendes Spiel, 21 Punkte, 7 von 12 aus dem Feld, 6 Rebounds, Steal und Assist noch dazu, wieder gestartet, nachdem er im letzten Spiel nicht dabei war. Sweat haben wir eben schon angesprochen mit NBA-Erfahrung. Kenneth Faried mittlerweile auch noch im Roster, spielt aber noch keine große Rolle. Will Clyburn, der ja in unseren Reviews auch schon mal MVP-Ehren abgeräumt hat in der Euroleague. Daniel Hackett, den wir in Deutschland auch schon bei Bamberg gesehen haben, italienischer Nationalspieler. Iffe Lundberg ist eine Überraschung, finde ich, diese Saison. Der hat den Schritt auf das höhere Niveau auf jeden Fall deutlich besser weggesteckt als erwartet. Ja, und über Barcelona ist eigentlich alles gesagt, ne? Also, wenn du einen Brandon Davis von der Bank bringst, dann hast du nicht so viele Sorgen. Nikola Mirotic, ich habe ihn in meinem letzten Artikel den mit Abstand besten Spieler der Euroleague genannt. Die Effizienz, die er an den Tag legt, ist absurd. Als Spieler, der super viel wirft, wirft er wieder 7 von 11, 6 von 6 von der Linie, 21 und 8. Den kannst du im 1 gegen 1 nicht verteidigen in der Euroleague. Und trotz des wenigen Platzes im Vergleich zu der NBA macht er das Spiel unglaublich breit und gibt dir super viele Optionen. Kann von überall auf dem Feld eigentlich scoren. Und allein für den lohnt es sich, Euroleague zu gucken, finde ich. Also zwei Teams, die eine große Rolle spielen werden, wenn es Richtung Final Four geht, in meinen Augen, werden wir sicherlich in den Playoffs sehen. Und die Euroleague ist dieses Jahr wieder super stark. Wird in der Spitze immer stärker, aber auch in der Breite, wenn ich mir allein anschaue, dass jetzt Mike James in Anführungszeichen nur noch bei Villeurbanne spielt, die aber mit ihm auch auf einmal ein Spitzenteam sind.
Monaco.
Aber auch als Neuling direkt mitspielen, sagt das schon einiges über die Liga aus.
Ja, du hast den Namen gerade schon angesprochen. Asbel Villeurbanne ist vielleicht, du sprichst gerade an, die Euroleague hat sich in der Breite verbessert und da spielt Villeurbanne, glaube ich, auch eine große Rolle irgendwie, was das angeht. Haben einen phänomenalen Start in die Saison irgendwie gehabt. Stehen jetzt aktuell bei 6 Siegen, bei 4 Niederlagen in 10 Spielen. Das hatte vor der Saison so überhaupt niemand erwartet. Haben vielleicht den besten Backcourt der Liga mit Chris Jones und vor allem Eli Okobo, der zuletzt auch ein absolutes Feuerwerk abgebrannt hat. Trotz der Niederlage gegen Real direkt im ersten Viertel 16 Hütten eingeschenkt. Aus allen Lagen, aus dem Catch-and-Shoot, Drives, Dreier aus dem Dribbling, aus dem Pick-and-Roll, aus dem 1 gegen 1. Super vielseitiger Spieler, der in dieser Saison bis jetzt auch unglaublich konstant ist. Also es gab bisher weniger Spieltage, in denen Eli Okobo nicht in unserer Lineup of the Week war irgendwie. Als dass er tatsächlich drin war. Und ja, freut mich zu sehen, dass es immer wieder Mannschaften gibt, die in die Euroleague kommen und diese auch bereichern. Gleiches gilt sicherlich auch für den FC Bayern, der in der letzten Saison vor allem Großartiges geschafft hat, aber auch für Alba Berlin. Ich habe letzter Spieltag war das, wo Alba gegen Anadolu Efes gespielt hat. Da hat Coach Ergin Ataman auch gesagt, ja, Leute, wir dürfen Alba Berlin überhaupt nicht unterschätzen. Es ist ein super attraktives Spiel, was sie spielen. Irgendwie, sie haben unglaublich interessante Spieler. Ob das ein Mauro Dolo ist, natürlich Luke Sigma, muss man da nennen. Aber auch Leute wie Markus Eriksen, der gestern in der Niederlage mal eben wieder 20 Punkte gedroppt hat. Also es ist ein cooles Team. Und ich finde es cool, das zu sehen, dass Teams in die Euroleague kommen und direkt irgendwie mitreden. Trotz geringerer Budgets, Leute entscheiden sich für Teams zu spielen und auch wenn sie nicht unbedingt diese Aussicht haben, direkt Erfolg zu haben oder um Euroleague-Titel mitzuspielen und das finde ich super. Deshalb ist diese Liga auch so interessant.
Ja, ich hoffe, Markus Eriksen werden wir noch ein bisschen länger bei Alba sehen. Ich habe gerade gesehen, dass er einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, 2019. Aber der ist sicherlich auch jemand, der bei einem Top-Team spielen würde. Man sieht es jetzt wie Fontecchio bei Baskonia, auch wenn die dieses Jahr nicht als Top-Team gezählt werden können, aber sicherlich ein Team mit größerer Finanzkraft eingeschlagen ist. Und selbst Granger, der bei Alba, finde ich, manchmal aussah, als hätte er nicht unbedingt das Euroleague-Niveau für höhere Aufgaben. Man sieht, dass Alba auf dem Niveau angekommen ist, da bin ich ganz klar bei dir. Was mich auch positiv überrascht ist, wie Oscar da Silva da mittlerweile performt, war bei uns auch schon deutscher Spieler der Woche. Super athletisch, gute Moves im Post. Er hat es leider bisher nicht in die NBA geschafft. Summer League hat er gezockt, nachdem er ja am College echt lange als sogar First Rounder galt und dann in den meisten Mock-Drafts in die zweite Runde abgedrutscht ist, dann leider nicht gedraftet wurde. Glaubst du, er kriegt noch mal eine Chance nach dem, was er jetzt in der Euroleague zeigt?
Boah, schwierig zu sagen. Ich finde, es ist immer super schwer, irgendwie das Euro-Game auf ein NBA-Game irgendwie zu übersetzen. Man sieht aber auch vielleicht andere Voraussetzungen, aber ich sag mal, gleiche Infrastruktur. Das gleiche sieht man jetzt so ein bisschen an Franz Wagner, der im System von Alba Berlin unglaublich gut funktioniert hat, dann auf dem College unglaublich gut funktioniert hat und jetzt in der NBA auch unglaublich funktioniert. Und auch wenn es jetzt in verkehrter Reihenfolge ist, aber Oscar da Silva war auf dem College ein unglaublich guter Spieler, hatte dann vielleicht in Ludwigsburg in seinem ersten Stopp als echter Profi vielleicht irgendwie, ja, schwierig. Du kommst mitten in der Saison zu einer Mannschaft, die Großes erreichen will, die irgendwie Ambitionen hat in der BBL. Ja, sah lange nicht so gut aus wie jetzt bei Berlin. Und jetzt spielt er eben in der Euroleague, ist einer der Neuentdeckungen irgendwie der Saison, auch mannschaftsübergreifend. Also internationale Medien schreiben über ihn, berichten über ihn, sind begeistert davon, wie er irgendwie in diese Euroleague gekommen ist. Und da haben wir aber auch das gleiche Setting. Ja, war auf dem College stark, ist jetzt bei Alba stark. Ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen simpel, das so irgendwie runterzubrechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte mit ihm in der NBA. Was ich mir persönlich aber zum Beispiel wünschen würde, ist, dass er der Euroleague ein bisschen erhalten bleibt, weil wir sehen, wie gut er da reinpasst. Er ist ein athletischer Big Man, der Moves off the Dribble hat, so ein bisschen diesen Mo Wagner-Style hat, werfen kann, Sachen off the Dribble kreieren kann, Lobs fangen kann, rebounden kann, verteidigen kann, gerade auch im Switch. Das passt in der Euroleague unglaublich gut und ich denke mal, er wird in der kommenden Offseason wirklich sehr, sehr begehrt sein, auch von internationalen Top-Teams.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er die Chance nochmal bekommt, zumindest in der Summer League. Er ist ja auch noch ein super junger Spieler. Ein anderer Deutscher, den wir eben schon angesprochen haben, wir werden heute sicherlich nicht alle schaffen, aber die Euroleague wird auch in den kommenden Pods ein Thema sein, ist Johannes Vogtmann. Wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, finde ich, ist wirklich Wahnsinn. Von Frankfurt zu Valencia, glaube ich, oder war es Baskonia?
Nee,
Es war
Baskonia. Baskonia.
Baskonia, sofort den Sprung auf Euroleague-Niveau geschafft. Ich kann mich noch erinnern, ihn live gesehen zu haben, da kannte ich ihn noch gar nicht, bei der letzten EM 2017 in Berlin. Und da hat er gegen Gasol im Post echt nicht schlecht ausgesehen, hat ihn teilweise auch vom Korb wegziehen können. Super smarter Spieler, der mit seinem Passspiel besticht und sich bei Moskau ab auf allerhöchsten Euroleague-Niveau durchgesetzt hat. Wahnsinnige Entwicklung, habe ich eben schon gesagt. Wie siehst du Jo Vogtmann und vielleicht auch bezogen auf die Konkurrenz in der Nationalmannschaft, siehst du ihn in der Starting Five?
Ja, also erstmal muss ich dir zustimmen. Super Entwicklung und was noch außen vor bleibt in diesem ganzen Werdegang ist, dass er sich aktiv gegen die NBA entschieden hat. Wer sich ein bisschen zurückerinnert, mehr oder weniger konkrete Quellen sagen, dass er auch zu den Wizards hätte gehen können, sich aber dagegen entschieden hat und stattdessen einen neuen Zweijahresvertrag bei CSKA Moskau unterschrieben hat und ja, dass das der richtige Schritt war, das zeigt sich, glaube ich, jetzt vor allem in dieser Saison, wo er irgendwie Dreh- und Angelpunkt der Offense bei CSKA ist. Gerade von der Birne aus, on the top, kriegt er den Ball, ist mit seinem Spielverständnis super da aufgehoben. Coach Itudes schafft es auch, ihn ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr gut einzusetzen. Und für die Nationalmannschaft muss ich sagen, ist das für mich, solange jetzt die NBA-Spieler nicht dabei sind, der offensichtlich klar beste Spieler der deutschen Nationalmannschaft wäre und dementsprechend auch definitiv in die Starting Five gehört. Wurde jetzt auch interessanterweise vom neuen Nationaltrainer Gordon Herbert zu den WM-Quali-Spielen eingeladen. Da haben wir auf unserem Twitter-Account auch schon ein bisschen die ganze Situation zusammengefasst. Das ist für das erste Spiel, ich weiß jetzt nicht genau gegen wen, ob es gegen Polen, glaube ich, ist, ist er nicht, konnte er prinzipiell nicht spielen, weil er am gleichen Tag mit Moskau in der Euroleague im Einsatz ist. Aber für dieses zweite Spiel wäre er potenziell eine Möglichkeit. Schon eine überraschende Entwicklung irgendwie, dass jetzt die Euroleague-Spieler für diese Nationalmannschaftsfenster wieder eine Rolle scheinen zu spielen. Ich weiß nicht, ob du den Kader der Serben mitbekommen hast.
Nee, habe ich nicht.
Da hat neuer Nationaltrainer Svetislav Pesic, der jetzt auch kein Unbekannter ist irgendwie im internationalen Basketball, eine ganze Reihe Euroleague-Spieler nominiert. Unter anderem Vasilije Micic wurde da nominiert oder ich komme jetzt auf den Namen nicht, Neuzugang der Bayern, Guard, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, aber auf jeden Fall auch noch andere Euroleague-Spieler, Serben, die halt nicht nur irgendwelche Rollenspieler in der Euroleague sind, sondern zum besten Eisen irgendwie gehören. Und da scheint es eine Entwicklung zu geben, was die FIBA-Sache mit der Euroleague angeht. Da gibt es ja irgendwie einen großen Streit seit mehreren Jahren, dass es normalerweise nie irgendwie funktioniert hätte in letzter Zeit, dass die Euroleague-Spieler an den Fenstern der Nationalmannschaft teilgenommen haben. Ja, inwiefern sich das jetzt ändert, bleibt abzuwarten, aber ich fände es persönlich sehr, sehr cool, weil diese Nationalmannschaftsgeschichten einfach mega Spaß machen und ich finde, das hat man gerade an dem Sommer der deutschen Nationalmannschaft gesehen, was das für einen Unterschied macht, wenn du die Euroleague-Spieler an Bord hast, wenn du diese Mannschaft gerade auch mit den ganzen Talenten, die der deutsche Basketball in letzter Zeit einfach produziert, wenn du die zusammenwerfen kannst und die immer mehr Zeit miteinander verbringen und als Mannschaft richtig zusammenwachsen können. Und ja, das würde meiner Meinung nach auch dazu führen, dass die deutsche Nationalmannschaft auch im internationalen Basketball ein richtiges Wörtchen mitreden könnte.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und bei den Nationalmannschaftslehrgängen, bei Länderspielen willst du natürlich auch die besten Spieler sehen. Das ist mit der NBA nicht wirklich möglich ist. Zumindest bei Quali-Spielen ist auch allen klar, dafür ist der Weg einfach zu weit. Aber die Euroleague-Spieler spielen ja auch alle in Europa. Und man darf auch nicht vergessen, worum es bei den Spielen geht, nämlich die Qualifikation für die EM, für die WM und damit auch als Grundlage für die Olympischen Spiele. Und da, ich hatte mich tierisch aufgeregt immer über diesen Krieg zwischen Euroleague und ULEB. Und ja, das scheint ein gutes Zeichen zu sein. Ich war auch total überrascht, auch Pleiss zu sehen. Du meintest, glaube ich, Eugen Jaramasch, oder? Von den Bayern ist.
Ja, genau, richtig. Das war der Name, der
Ja,
gewählt wird.
da hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, super Entwicklung. Hoffen wir, dass das so bleibt. Okay, zum Abschluss wollen wir ein Thema noch kurz anschneiden. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darauf gesprochen. NBA-Spieler mit Impact in der Euroleague, wir haben schon einige genannt. Einer, der aber aus den Tiefen des puerto-ricanischen, taiwanesischen und chinesischen Basketball zurückgekommen ist O.J. Mayo, der von der NBA gebannt wurde for Lifetime wegen einer Substance Abuse, also Verstoß gegen die Drug Policy der NBA, der das wollen wir an der Stelle aber nicht. Aber O.J. Mayo hat performt in der Euroleague, Tim.
Ja, nice. Das erste Mal, dass er wirklich irgendwie zum Zug gekommen ist beim Spiel von Kasan gegen Mailand. Direkt 20 Dinger gedroppt. Cool zu sehen irgendwie. Wir haben beide eben so ein bisschen geschmunzelt, als wir darüber gesprochen haben. Aber du hast es eben gesagt und die Meinung teile ich auch. Ja, schon ein ganz geiles Comeback so. Du fliegst irgendwie aus dem Radar der NBA. hast dann so ein paar kuriose Stops in deiner Vita, kommst in die Euroleague, alles sieht danach aus, dass dein Werdegang irgendwie als Profi auf dem allerhöchsten Level irgendwie zu Ende ist. Und dann spielst du die ersten Euroleague-Spiele, spielst dabei eigentlich gar keine Rolle richtig in deiner Mannschaft und dann spielst du gegen den Tabellenersten und droppst halt 20 Punkte. Und das ist halt so eine richtige Geschichte, die der Sport irgendwie schreibt. Und ja, nice, würde mich freuen, weil es wäre eine echte Bereicherung und ein großer Name, der vielleicht auch so im Aufsehen der Euroleague noch zu so ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit führen würde.
Ja, immerhin Top 5 Pick damals in der NBA, ne? Mit Dirk zusammengespielt bei den Mavs und galt zu Highschool-Zeiten sogar mal als der nächste LeBron. Auch wenn sich das nicht ganz so verhalten hat. Ja, cool, dass er zurück ist. Wir kommen zum Ende heute. Tim, es hat mega Bock gemacht, in dieser bisher einmaligen Kombination mit dir den Podcast aufzunehmen. Ich denke, wir können schon mal sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Tim, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und von mir schon mal ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein konnte. Hat wirklich richtig Bock gemacht. Vielleicht eine allerletzte Sache selbst zum Abschluss. Ich habe hier gerade mal das Bayern-Spiel angemacht. Erstes Viertel läuft. Die Bayern führen mit 5 gegen Panathinaikos Athen. Wer macht's?
Ja, die Bayern, natürlich mit deutscher Brille, aber ich glaube, sie sind langsam gut in die Saison gestartet und dann labern wir gar nicht. Du bist schon heiß drauf, seitdem wir aufnehmen und ich bin auch froh, dass ich es jetzt noch gucken kann.
Okay, alles klar. Sehr hat Bock
Jungs,
gemacht.
haut rein. Ciao, ciao.